Herzlich willkommen zum Podcast Wirtschaftsversprechen Deutschland. Wo geht die Reise hin? Mein Name ist Sven Göth und ich freue mich, gemeinsam mit dir auf Entdeckungstour zu gehen. Im Spannungsfeld zwischen Vergangenheit und Zukunft wollen wir auf den benötigten Wandel, die relevantesten Trends und Treiber unserer Zeit und auf die wichtigsten Aspekte der digitalen und sozialen Transformation schauen. Können wir Zukunft denken? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wirtschaftsversprechen Deutschland und ich freue mich heute ganz besonders, Professor Dr. Heike Hölzner begrüßen zu dürfen, denn wir sprechen heute über Risikokapital, welche Rolle sie dort spielt, aber auch letztendlich, wo wir in Deutschland stehen und was es auch tatsächlich noch benötigt, um die ein oder anderen Themen nach vorne hin zu ermöglichen. Heike, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Du bist ja in unterschiedlichsten Rollen unterwegs, auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten oder sagen wir mal mit einem tiefen Schwerpunkt. Damit die Zuhörer dich ein bisschen besser einschätzen und kennenlernen dürfen, erzähl doch mal kurz in 3-4 Sätzen was zu deiner Person.
Ja, das mache ich sehr gerne. Also ich bin Heike, ich bin 44 Jahre alt und ich würde sagen, ich bin angetrieben von der Überzeugung, dass wir all das, was so vor uns liegt, die großen Herausforderungen dieser Zeit gemeinsam lösen können, wenn wir ihnen mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen Haltung begegnen. Und als Professorin für Entrepreneurship hier in Berlin an der HTW versuche ich genau diese Haltung meinen Studierenden zu vermitteln. Ich versuche es vor allen Dingen auch vorzuleben. Ich habe selbst 2 Unternehmen gegründet und lege immer viel Wert darauf, nicht nur darüber zu reden, was alles toll war und die großen Erfolge, sondern auch da, wo es auch mal wehgetan hat und was die Herausforderungen waren. Vor allen Dingen aber auch, wie man da dann am Ende des Tages auch durchkommt. Und ich würde sagen, ganz nach dem Motto, put your money where your mouth is, bin ich seit einigen Jahren auch als Business Angel selber aktiv. Ich investiere also einen Teil meines Kapitals, meiner Anlage in Startups, vor allen Dingen in Startups, in denen mindestens eine Gründerin beteiligt ist. Also meine These dahinter ist, Innovation braucht Vielfalt. Und diese These beziehungsweise diese Vision, die teile ich mit vielen weiteren tollen Frauen, mit denen ich 2021 zusammen das Business Angel Netzwerk Encourage Ventures gegründet habe.
Wir schauen ja nachher in diese einzelnen Inhalte nochmal rein. Wir haben sehr viele Themen heute auch mitgebracht. Ich habe mir gleich nochmal gerade 2 weitere aufgeschrieben. Also es wird eine bunte Nummer heute werden. Wir starten den Podcast immer mit dem Spiel 2 Truths and 1 Lie, um auch dich nochmal ein bisschen besser kennenzulernen. Und ich bin schon ganz gespannt, welche 3 Anekdoten du aus deinem Leben uns mitgebracht hast.
Ja, ich habe mir die Anekdoten mal an so verschiedenen Zeitpunkten in meinem Leben festgemacht. Und zwar 2017 wurde ich zur Professorin berufen. Und das war aber nie geplant. Also ich bin rein zufällig Professorin geworden. Das ist meine erste Anekdote. Das zweite ist, ich habe 2011 im Urlaub in der Schweiz 30 Bitcoin gekauft. Das konnte man da damals noch am Automaten tun. Und dann tatsächlich blöderweise den Zettel, da kriegte man so einen kleinen Ausdruck, mit dem Private Key versehentlich weggeschmissen. Und die dritte Anekdote ist, ich habe 2 Jahre lang zwischen 2014 und 2016 auf einem Militärstützpunkt in den USA gelebt.
Heute möchte ich euch unseren Podcast-Partner TechBoost vorstellen, das Startup-Programm der Deutschen Telekom. Ganz besonders möchte ich auf TechBoost Connect innerhalb des Programms eingehen. Es ist ein Ökosystem, das reale Geschäftsanforderungen mit passenden Ansätzen und Lösungen zusammenbringt. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mit der Aussage arbeite, dass wir das 21. Jahrhundert nicht alleine meistern können. Und genau deshalb finde ich diesen Ansatz und das Programm von TechBoost so wichtig und relevant. Denn hier können Geschäftskunden ihre Herausforderungen als Challenges einstellen und die Startups im Ökosystem bieten maßgeschneiderte Lösungen an. Dieser Prozess ist daher mehr als eine simple Transaktion. Es ist ein echtes Matchmaking, das darauf abzielt, relevante Lösungen in kurzer Zeit zu finden. Und begleitet wird der gesamte Prozess durch das Team von TechBoost. Also habt ihr aktuell eine innovative Herausforderung in eurem Unternehmen, das gelöst werden soll? Dann schaut unbedingt auf der TechBoost-Seite vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und vergesst nicht, für weitere spannende Einblicke und Perspektiven diesen Podcast zu abonnieren.
Oha, das ist schwierig. Ich würde auf die Lüge Bitcoin tippen. Allein aus der Hoffnung heraus, dass es so gewesen ist. Aber wir lösen ganz am Ende auf. Ich bin gespannt, was es gewesen ist. Wir wollen jetzt so ein bisschen reingehen und lass uns mal den inhaltlichen Sprung machen zum Thema Risikokapital, du hast es auch selber schon angesprochen, dass du auch selber als Business Angel aktiv bist, auch in unterschiedlichen Bereichen. Warum? Und wir wollen mal so ein bisschen auf die allgemeine Position, auch den Status quo vielleicht von Risikokapital in Deutschland zu sprechen kommen. Was ist deiner Meinung nach so wichtig hinter dem Thema Risikokapital? Warum ist es so entscheidend, um sowohl Innovationen als auch Startups am Ende des Tages sozusagen aus der Taufe zu heben?
Also vielleicht, wenn wir mal damit anfangen, uns noch kurz zu überlegen, was ist denn eigentlich ein Startup? Ne? Ein Startup ist ein junges Unternehmen, das ist noch nicht etabliert und das hat eine innovative Idee, eine innovative Geschäftsidee, kann auf einer Technologie oder auch auf einer marktlichen Veränderung beruhen. Steve Blank hat mal so schön gesagt, das Startup is an organization formed to search for a repeatable and scalable business model. So, und das bedeutet also, ne, wenn das Startup oder wenn das Unternehmen beginnt, dann hat es per Definition eine hohe Unsicherheit zu bewältigen. Technologische Unsicherheit, kann ich das, was ich machen möchte, überhaupt bauen? Marktliche Unsicherheit, gibt es Leute, die das irgendwie nachfragen, kaufen, bestenfalls auch zu einem Preis kaufen, der es mir erlaubt, langfristig profitabel zu wirtschaften. Und weil eben diese Unsicherheit so hoch sind, kommt ganz klassisches Fremdkapital, also kommen Kredite für Startups per se nicht in Frage. Das hat genau was mit dieser Unsicherheit zu tun. Und dann gibt es Alternativen. Eine Alternative ist sicherlich staatliche Förderung. Da sind wir in Deutschland gar nicht so schlecht aufgestellt. Hat Vor- und Nachteile, können wir später auch ein bisschen drüber sprechen. Und die andere Alternative ist eben Risikokapital oder man kann das auch als Wagniskapital bezeichnen. Das ist vielleicht noch ein bisschen schönerer Begriff, was so das Framing dieser Asset-Klasse angeht. Und tatsächlich ist dieses Beteiligungskapital das Lebenselixier von Startups. Erst das ermöglicht es ihnen, die Ideen zu testen, sie weiterzuentwickeln, darüber zu wachsen und dann langfristig eben auch Arbeitsplätze zu schaffen. Also sowohl die Innovationskraft als auch der Wohlstand, ne, gemessen zum Beispiel an neuen Arbeitsplätzen, bemisst sich daran. Und deswegen ist es eben so wichtig, weil das ohne das Startups nicht entstehen können.
Du hast gerade eben auch angesprochen, das Thema, dass wir in dem Programm eigentlich gar nicht mal so schlecht aufgestellt sind. Im Thema Wagniskapital wird ja sehr stark gesagt, dass es in Deutschland an sozusagen Risikokapital, an Frühphasenfinanzierung mangelt, dass es eher auch so eine Einstellungssache ist, dass wir da auch teilweise einfach auch anders geprägt sind. Wie nimmst du denn die aktuelle Situation in Deutschland wahr und vielleicht sogar auch im Vergleich zum Ausland?
Mhm. Also wo wir nicht schlecht aufgestellt sind, das war das, was ich gerade kurz meinte, ist öffentliche Förderung. Da ist wirklich sehr viel passiert die letzten 20 Jahre auf Bundes- und auf Länderebene. Stipendien für Ausgründung aus Hochschulen und so weiter und so fort. Im Bereich eben privates Kapital, also Wagniskapital, sieht sehr viel schlechter aus. Ich würde aber gerne vorab noch mal einen anderen Punkt machen, weil ich immer das wichtig finde, dass man sich dem Ganzen auch chancenorientiert nähert. Ne? Und auch wenn das vor dem Hintergrund der aktuellen Stimmung in der Wirtschaft vielleicht erstmal überraschend klingen mag, aber Deutschland gehört zu, oder Deutschland ist eigentlich das innovativste Land in Europa, immer noch. Also zumindest dann, wenn wir das messen am Forschungsoutput, zum Beispiel an Patentanmeldungen. Also kein anderes Land nur ein anderes Land auf der Welt, kein anderes in Europa hat so viel Patentanmeldungen im letzten Jahr gehabt wie Deutschland. Also wir haben eine hervorragende Forschungs- und Technologieentwicklungslandschaft. Wir schaffen das halt nur nicht, das Ganze dann tatsächlich auch auszugründen, also wirtschaftlich zu verwerten. Und dafür gibt es bestimmt viele Gründe und da könnten wir auch drüber sprechen, Bürokratie, Fachkräftemangel und so weiter. Aber einer der Gründe ist eben mangelndes Kapital. Wenn wir uns da mal die Zahlen angucken, in Deutschland letztes Jahr, je nachdem, welche Studie man da ranzieht, so ungefähr 7 Milliarden Euro über alle Phasen und Branchen hinweg wurden in Startups investiert. Das ist zum einen sehr viel weniger als im Vorjahr, circa 40% weniger. Vor allen Dingen sind das aber nur 0,17% des Bruttoinlandsproduktes in Deutschland. Und das ist ein Bruchteil dessen, was wir brauchen würden, um mit anderen Wirtschaftsnationen mitzuhalten. Da müssen wir auch gar nicht so weit gucken. In den USA, da liegt der Wert bei dem Vierfachen. Aber selbst unsere europäischen Nachbarn, also Frankreich beispielsweise, gemessen am dortigen BIP, investieren die doppelt so viel Risiko- bzw. Wagniskapital in Startups. Und das hat Folgen, ne?
Absolut. Du hast ja auch gerade selber gesagt, und das ist vielleicht ein ganz spannender Punkt, um da nochmal reinzugehen. Wir sind ja sehr, sehr gut Definitiv. In der Grundlagenforschung, nicht nur an den Hochschulen, sondern auch natürlich in den Anmeldungen von Patenten. Der Transfer ist natürlich etwas, woran es oftmals scheitert. Tatsächlich ist es auch so, dass mehrere unserer schönen Patente auch im Ausland dann sozusagen umgesetzt werden. Wie kann das auf der anderen Seite vielleicht sogar ein bisschen besser gelingen? Also gibt es da irgendwie, es gibt ja unterschiedliche Programme tatsächlich, wo das Thema Ausgründung, wo auch das Thema nicht nur Frühphasenfinanzierung, sondern auch sozusagen im späteren Zeitpunkt einer Entwicklung eines Startups oder einer Organisation am Ende auch Kapital zur Verfügung steht. Das ist ja auch ein Thema. Also wenn wir sozusagen mal darüber sprechen, die einen sagen, es fehlt eigentlich an Wagniskapital ganz früh, wo man noch nicht so richtig sieht eigentlich, wo eine Organisation hingehen kann, wo die Potenziale nachhaltig wirklich stecken. Das nächste ist aber, dass auch ganz oft das Thema, es fehlt uns eigentlich an den Investitionen, wenn sie gebraucht werden, wenn wir wissen, dass eine Organisation funktioniert und dass sie jetzt eigentlich eine höhere Summe, also gerade sage ich mal in C- und D-Phasen, in den Fundings, dass das Geld eigentlich ausgeht und wir da sehen, dass es eigentlich hauptsächlich aus dem Ausland dann in diese Organisation gesteckt wird. Wie siehst du das, dieses komplette Spannungsfeld von ganz früh bis mittel bis spät in der Finanzierung? Grob kommt es vielleicht ein bisschen mehr an oder kann man das überhaupt sagen?
Es sind unterschiedliche Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Also in den späteren Phasen Wachstumsfinanzierung, da ist sicherlich die größte Kapitallücke. Also wenn wir uns das schon mal anschauen, sogenannte Mega-Deals, also das sind Finanzierungsrunden von mehr als 100 Millionen US-Dollar. Wer braucht das? Das brauchen vor allen Dingen besonders technologieintensive Unternehmen. Also jetzt zum Beispiel ganz aktuell KI-Startups, die versuchen in kurzer Zeit wirklich auch wettbewerbsfähige Technologien zu entwickeln und in den Markt zu bringen. Und diese Megadeals können in Deutschland quasi nicht ohne ausländische Investoren durchgeführt werden. Beispiel, ein positives, aber leider eine absolute Ausnahme, ist jetzt eben im vergangenen Winter Aleph Alpha gewesen, ne, in das eben ja auch viele sehr viel deutsche Industrie, die Schwarzgruppe, SAP, Bosch mit investiert hat. Aber das ist immer noch der absolute Ausnahmefall. Die meisten Startups, die so viel Kapital benötigen, gehen ins Ausland beziehungsweise verkaufen einen Großteil sozusagen der Anteile, die sie dann abgeben an ausländische Investoren. So, und diese großen Runden, die können aber manchmal auch schon relativ früh stattfinden. Eben, wie gesagt, hängt so ein bisschen von der Intensität der technologischen Entwicklung ab. Weiter hinten, wo wir auch Richtung Exit schauen beispielsweise, da zeichnet sich aber ein ähnliches Bild. Ich habe neulich gelesen, dass 75% der Exits des Hightech-Gründerfonds, halbstaatlicher Frühfinanzierungsfonds in Deutschland, und zwar die Exits über 25 Millionen Euro, dass die an ausländische Investoren gehen. Ne? Also das sind dann auch, das sind nicht alles IPOs, sondern sind dann auch sehr viel Trade Sales dabei, also Verkäufe an ausländische Unternehmen. Das heißt eigentlich, was hier passiert ist, in den späteren Phasen, wo das Risiko abnimmt, die Chancen zunehmen, da verkaufen wir eigentlich unsere erfolgreichsten Startups die besten Technologien ans Ausland. Nicht selten Technologien, die in der frühen Phase mit staatlicher Förderung auch erstmal durchgebracht oder gefördert wurden. Und da würde ich eben sagen, im Vergleich, so Pre-Seed-Finanzierung in Form von zum Beispiel Stipendien für Ausgründungen aus Hochschulen, da sind wir im internationalen und auch im europäischen Bereich gut aufgestellt. Also da sehe ich jetzt nicht akuten Handlungsbedarf. Was wir, glaube ich, mehr brauchen in der frühen Phase ist Smart Money, also Business Angel Finanzierung, vor allen Dingen dann eben Kapital von ehemaligen Gründerinnen und Gründern. Nicht nur, weil sie das Geld mitbringen, sondern weil sie die Erfahrung, die Expertise, die Netzwerke mitbringen. Also würde ich sagen, am Anfang ist es das Smarte des Geldes und am Ende ist es das Volumen. Aber es sind in beiden Bereichen, es ist eine Lücke eigentlich im Risikokapital.
Das finde ich nochmal ganz, ganz spannend. Du hattest vorhin gerade gesagt, das Thema späte Finanzierung, das ist ja hauptsächlich da auch am Ende, dass das eigentlich unsere Startups verkaufen ins Ausland. Das ist ja eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Woran liegt das? Ist es am Ende eigentlich ein Mindset-Thema, weil ich habe das ja selber auch. Wir beraten sehr, sehr viele Unternehmen auch in einem M&A-Kontext. Und wenn ich immer sehe, investieren wir in einen neuen Markt als Beispiel, 60, 65 Millionen, oder investieren wir in beispielsweise den nächsten Kauf einer Produktionsstätte im gleichen Markt, der rückläufig ist, der stagniert, dann sehen wir immer wieder, dass wir eigentlich sozusagen versuchen, das Alte zu verwalten, das Alte zu halten, weil wir da auch einigermaßen uns auskennen. Aber eigentlich suchen alle nach neuen Geschäftsmodellen, nach neuen Potenzialen und sie sind ja da. Aber am Ende lassen wir sie ziehen. Ist das am Ende eine Kultursache? Weil oftmals nur auf das Geld, finde ich, meiner Meinung nach, kann man das ja auch nicht schieben.
Ja, also das ist sicherlich, hat auch was mit der Kultur, der Haltung in Deutschland zu tun. Also unser wirtschaftlicher Erfolg der Vergangenheit, der basiert im Wesentlichen auf der Perfektionierung von Produkten und Dienstleistungen in bestehenden Märkten. Darin sind wir unheimlich gut und es ist natürlich schwer, von etwas loszulassen, in dem man gut ist. Dann haben wir gerade darüber gesprochen, Innovation, Startups, das hat mit Risiko zu tun. Angestellte Managerinnen und Manager versuchen, Risiken zu minimieren, möchten nicht dafür verantwortlich sein, in ein Hochrisiko-Startup investiert zu haben, das, und das liegt in der Natur der Sache, eben auch scheitern kann. Also ich glaube, da haben wir noch viel tatsächlich auch so mit Mut, mit Zutrauen auch auf der Entscheider- und Entscheiderinnen-Ebene zu tun. Aber genauso eben auch auf der Ebene derjenigen oder auf der Seite derjenigen, die das Kapital zur Verfügung stellen. Und da wiederum gibt es unterschiedliche Gründe für, von Regulierung bis hin zu auch hier Kultur und Einstellung. Vielleicht, um das nochmal so ein bisschen weiterzudenken auch an der Stelle. Also man kann schon wirklich sagen, also ich mache keine Regierungsberatung, nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich da irgendwie ein Interesse daran hätte, das jetzt als besonders positiv darzustellen. Aber man muss wirklich, und zwar auch über verschiedene Legislaturperioden und damit ja auch verschiedene Parteien hinweg der Bundesregierung der letzten 10 Jahre attestieren, dass sie viel gemacht hat. Also sowohl im Bereich Ausgründungsförderung aus Hochschulen als auch hat sie sich bemüht, die Wagnis- und Wachstumskapitalversorgung in Deutschland zu verbessern und zu stärken. Und wir sehen da Fortschritte. Es gibt seit einigen Jahren die KfW Capital, das ist eine Beteiligungstochter der KfW Bankengruppe. Da habe ich tatsächlich auch das Vergnügen, mit im Beirat zu sein. Und die KfW Capital beteiligt sich an Venture Capital und Venture Debt Fonds als Anker- oder Co-Investor, also versucht sozusagen privates Kapital hier zu mobilisieren, indem es das spiegelt und damit das Risiko für die privaten Investoren senkt oder die Chancen erhöht. Letztes Jahr gab es ein riesengroßes Erfolgsbeispiel, ein tolles, positives Signal, und zwar das Closing des Wachstumsfonds Deutschland. Der hat ein Volumen von 1 Milliarde Euro, zählt damit zu den größten Venture-Capital-Dachfonds in Europa. Und das ist das Gute daran, besteht größtenteils aus privaten Investoren, also Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen, Stiftungen und so weiter. So, wie haben die das geschafft und warum investieren Pensionskassen bisher nicht? Weil die sehr stark reguliert sind, ne? Also wir regulieren sozusagen auch die Anlegerseite mit so einem vorauseilenden Schutz viel stärker als unsere europäischen Nachbarn, als das beispielsweise Pensionskassen in den USA sind. Das heißt, die haben oft vielleicht auch gar nicht die Möglichkeiten dieser Asset-Klasse, zumindest nicht direkt, sondern nur über Umwege, wirklich auch in ihre Portfolios mit aufzunehmen. Also es ist auf der einen Seite Haltung, aber eben auch vielleicht politische Haltung oder Haltung der Regulierung, die versucht, alle zu beschützen, ohne die Chancen dahinter zu sehen und vielleicht die Regulierung ein bisschen runterzufahren.
Was sind deiner Meinung nach gerade ganz spannende Elemente, also zukunftsfähige und auch benötigte Investitionen, die wir brauchen? Du hast ja auch gerade eben gesehen, so ein Wachstumsfonds mit 1 Milliarde ist aufgesetzt worden. Wir sehen, dass Geld mobilisiert wird. Aber die Frage ist natürlich auch bei vielen, worin wird es denn eigentlich investiert? Also reden wir auch über, ich meine, Schlüsseltechnologien ist ein großes Thema, aber aktuell gerade sehr, sehr schwer in Deutschland. Das nächste sind Anwendungselemente, sind Infrastrukturthemen, Startups. Gibt es das vom Wachstumsfonds eine Vision, in welche Form von Organisation oder Technologien man investieren möchte? Wo macht es Sinn?
Also der Wachstumsfonds investiert seinerseits ja wieder in Venture-Capital-Fonds, die dann mit unterschiedlichen Investment-Hypothesen in verschiedenen Bereichen investieren. Und da bin ich mir jetzt ehrlicherweise nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist technologieagnostisch. Also da gibt's jetzt nicht so einen zum Beispiel klaren KI-Fokus oder so. Und das finde ich auch richtig, weil deine Frage ist eigentlich insofern schwer zu beantworten, als dass es so viele Bereiche gibt, in die wir eigentlich investieren müssten. Von digitaler Infrastruktur über erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Bildung, Riesenthema, Gesundheitswesen, Biotechnologie, nachhaltiger Verkehr, Mobilität, Kreislaufwirtschaft. Also es gibt so viele Bereiche unserer Gesellschaft, in denen wir vor Herausforderungen stehen, aber auch eben jetzt gerade die Chance haben, etwas zu verändern, also wirklich auch Wandel mitzugestalten. Und da sollte eigentlich der mag das aus meiner Sicht regeln. Also da, wo die besten Technologien entstehen, da werden sich auch Venture-Capital-Gesellschaften auf diese Technologien spezialisieren. Und das ist dann auch eine Symbiose, also auch eine positive, ein positiver wechselseitiger Effekt.
Absolut. Ich stimme dir total zu. Es ist teilweise sehr, sehr schwierig, das zu beantworten, weil es natürlich sehr komplex ist. Es gibt fast keine Baustelle, die keine Investition eigentlich benötigt im Moment. Geld ist ja das eine. Geld in vernünftigen Umfang, sag ich mal, ist das andere. Aber das gekoppelt an Wissen, Expertise, ist eigentlich fast momentan Exzellenz. Wir sehen sehr, sehr große Fonds, ob das jetzt zum Beispiel Shore Capital ist oder andere ist, die eigentlich immer, wenn sie ihre Deals machen, die auch teilweise immer im Durchschnitt irgendwie 12 Millionen plus sind, ein Team zur Seite stehen. Den Startups oder den Organisationen, wo sie sind, nennt es jetzt als Beirat oder sonstiges, wo die Expertisen in den Bereichen, die der Startup braucht, von Leuten, die das schon mal gemacht haben, von Leuten, die da Erfahrung haben, eigentlich als Sparring, als Sounding Board zur Seite stehen. Ist das definitiv was, um Startups mit Potenzial tatsächlich auch in den Markt zu bringen, dass man nebst Geld auch das Thema Intelligenz, Expertise zur Seite stellt? Du hast es vorhin gesagt, Smart Money ist etwas, was sehr wichtig ist, gerade am Anfang. Wie wichtig ist das generell und wie kann man das ganz gut abbilden, auch gerade mal in normalen Strukturen, also unabhängig von Business Angel bei Shore Capital oder sonstiges, wie gesagt, die stellen das parallel. Das ist ja nicht unbedingt das, was wir jetzt in Deutschland bei den meisten VC-Gesellschaften eigentlich aktuell sehen, also zumindest ist nicht umfangreich. Wie nimmst du das gerade wahr? Ist Geld mit Expertise eigentlich fast gleichzustellen, damit Dinge wirklich funktionieren?
Also ich meine, das ist die besondere Kraft von Wagniskapital, dass es eben Beteiligungskapital ist. Das bedeutet, das ist eine Interessenskongruenz zwischen den Gründerinnen und den Investorinnen, dass sie eben, je erfolgreicher sie werden, beide Parteien davon profitieren. Und anders als eben Fremdkapital, wo es nur darum geht, kann ich meine Zinsen noch oder den Kredit zurückzahlen und Zinsen leisten, ist hier im Prinzip die Chance nach oben hin offen. Und deswegen ist es natürlich so, dass Investoren, Investorinnen sich auch aktiv mit einbringen, da wo sie das Gefühl haben, dass sie etwas zum Erfolg beitragen können, das auch tun. Es gibt ja unterschiedliche Risikokapitalinvestoren. Wir hatten jetzt schon den Begriff oder den Unterschied zwischen Business Angel und Venture Capital. Venture Capital ist institutionalisiertes Risikokapital. Die sind also vor allen Dingen wiederum ihren Investoren gegenüber verantwortlich, eine maximale Rendite rauszuholen. Business Angel sind oft selbst erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer. Die haben eine unterschiedliche Motivstruktur. Die sind natürlich auch renditeorientiert, aber oft haben die auch eine Motivation, dass sie ihr Wissen weitergeben wollen oder dass sie eine Leidenschaft haben für die Branche, in der sie selber aktiv sind. Und typischerweise bringen die sich am Anfang mit noch intensiver und mit mehr auch Fachwissen und Know-how ein. Gute Business Angels sind auch wichtige Sparringspartner an den weiteren Finanzierungsrunden, wo dann zum Beispiel mit institutionellem Risikokapital auch Deals verhandelt werden. Also es ist auch nicht nur sozusagen so das Branchenwissen, was hier relevant ist, sondern tatsächlich auch das Wissen rund um den Finanzierungsprozess. Aber auch die meisten VCs haben Investment Manager, die in ihrem jeweiligen Sektor Expertise haben, die jeweiligen Anschlussfinanzierungsmöglichkeiten kennen, weil sie, wie gesagt, interessiert daran sind, dass es für dieses Startup weitergeht. Und ich komme zurück zum Anfang. Das ist the beauty, das ist das große Potenzial von Beteiligungskapital. Ja.
Ihr macht das natürlich, oder auch du bist Teil des Anchorage Networks, wo ihr ja auch einen Fokus habt. Lass uns einmal da sprechen, weil das ist auch natürlich eine große Leidenschaft dahinter, aber auch etwas, wo noch mehr Impact und auch mehr Veränderung gebraucht wird. Was macht ihr mit dem Netzwerk und wie ist da gerade aktuell der Stand? Ich war ja letztes Mal auf einer Veranstaltung, was mich total begeistert hat. Deswegen erzähl mal ein bisschen was davon.
Das freut mich natürlich zu hören, dass es dich begeistert hat. Also Encourage Ventures ist ursprünglich gestartet als Netzwerk für Investorinnen, ist auch gestartet aus einem Deal, den eine Gruppe von Investorinnen, also ein All-Female-Deal, wo wirklich ein Startup in einer Runde Kapital nur von Frauen geraced hat. Und aus dieser Gruppe heraus ist so die Idee entstanden zu sagen, Mensch, ist eigentlich so eine positive Kraft, die wir hier in diesem Raum spüren, das müssen wir raustragen, das müssen wir verbreitern, das muss sozusagen mehr Gründerinnen, mehr Startups zur Verfügung stehen. So, mittlerweile sprechen wir aber von einem Ökosystem oder Ecosystem, wie auch immer du willst, für Gründerinnen und Investorinnen, weil wir festgestellt haben, dass wir eigentlich beide Seiten immer mitdenken müssen. Ich bin gemeinsam mit der Ina Schlie momentan Co-Vorsitzende dieses Netzwerks des Vereins und unsere Mission, unser Antrieb ist es eben, mehr Vielfalt in die Startup-Landschaft, also die GründerInnen und InvestorInnen-Szene zu bringen, weil wir nicht nur glauben, sondern auch wissen aus Studien, dass Innovationen in einem vielfältigen Umfeld besser, nachhaltiger, also auch wirtschaftlich nachhaltiger gedeiht. So, und in Deutschland ist die Ausgangslage momentan so, wir haben so ungefähr 20% GründerInnen und ca. 14%, 13,7 glaube ich, sind Angel-Investorinnen, also viel zu wenig in beiden Bereichen. Und das führt auch zu einer Schieflage bei der Finanzierung von gemischtgeschlechtlichen oder All-Female-Teams, also diverse und gemischtgeschlechtliche Teams in Deutschland. Das macht ungefähr 40% der gesamten Startup-Landschaft aus. Die kriegen aber nur ca. 18% des Kapitals. Wenn man sich das nur anschaut für rein weibliche Teams, dann sind es ungefähr 10% der Teams in Deutschland sind rein weiblich. Die kriegen 1,8% des Kapitals. So, und daran möchten wir etwas ändern. Deswegen unterstützen wir eben beide Seiten, also sowohl die Investorinnen als auch Gründerinnen mit ganz unterschiedlichen Angeboten. Das hat angefangen mit einer monatlichen digitalen Pitch Night. Mittlerweile sind wir aber über 900 Startups im Netzwerk und 600 Investorinnen und Mentorinnen. Das heißt, eine Night im Monat reicht nicht aus. Und digital ist auch nicht mehr das, was unsere Mitglieder sich wünschen. Die wünschen sich natürlich auch, sich persönlich zu treffen. Das heißt, wir haben viele Regional Hubs im letzten Jahr gegründet, sodass auch sehr viele Veranstaltungen live und vor Ort stattfinden. Wir haben ein Mentoring-Programm aufgebaut und zwei Akademien für beide Seiten unseres Ökosystems, also eine für Gründerinnen und eine für Investorinnen. Das ist vielleicht nochmal ganz interessant, denn was wir da immer wieder feststellen, ist, dass Frauen sich gerne gut vorbereiten. Mhm. Also ich bin ja auch Wissenschaftlerin, deswegen schaue ich natürlich auch immer in die Forschung und in die Studienlage und die meisten initialen Business Angel Investments von männlichen Investoren kommen eher beiläufig oder zufällig zustande. Also ein Bekannter, ein Freund, der investiert und sagt, ach komm, ich mach da mal mit. So. Und Neuinvestorinnen, die wünschen sich, die wollen das erst verstehen, ne? Also die wollen sozusagen erst den gesamten Prozess und auch die juristischen Feinheiten dahinter einmal durchdrungen haben, bevor sie dann wirklich den ersten Schritt gehen. Und das heißt, eine Akademie ist ein unheimlich wichtiger Hebel, um mehr Frauen an diese Asset-Klasse heranzuführen. Und das bringt uns zu einem Argument von vorhin zurück. Ne, wenn wir uns fragen, wie kriegen wir denn mehr privates Kapital? Dann gibt es natürlich auch noch sehr viele Gruppen in unserer Gesellschaft, die theoretisch Zugang zu dieser Asset-Klasse hätten, weil sie das Vermögen haben, um das zu investieren, die aber für sich noch gar nicht erschlossen haben. Und das ist so eines unserer Ziele, eben auch mehr Frauen an das Investieren heranzubringen.
Was ist der Vorteil auch neben diesen ganzen sozialen Aspekten, die da sind, die ich zum Beispiel als Business Angel gegebenenfalls hätte im Vergleich, keine Ahnung, ich gehe auf den normalen Aktien-ETF-Markt, ich kaufe mir Immobilien oder sonstiges. Was ist das, wo ihr sagt, okay, warum ist es vielleicht interessanter, dein Geld auch hier anzulegen oder gegebenenfalls dein Portfolio zu erweitern? A, wie sprichst du darüber? Und B, was mich interessieren würde, ist, wie geht ihr da rein? Also für viele ist das Thema Business Angel Aktivitäten und so weiter irgendwie immer noch so eine Blackbox. Kommen die Ideen zu euch? Wie läuft das dann sozusagen intern ab? Ja, irgendein Startup pitcht, dann wird das vielleicht vorgestellt, dann können sich, was weiß ich, alle oder nur eine Gruppe zum Beispiel auf sozusagen ein Investment irgendwie bewerben. Also wie verargumentierst du sozusagen oder wie erzählst du von der Leidenschaft jetzt Business Angel zu werden, warum es absolut Sinn macht, und lass uns dann nochmal darüber sprechen, wie sieht denn eigentlich so ein Use Case und so ein Beispiel aus, wie ihr auch innerhalb des Netzwerkes zu Investitionen kommt.
Also was man natürlich dazu sagen muss, ist, und deswegen heißt es am Ende des Tages auch noch Risikokapital, also es ist eine Hochrisiko-Asset-Klasse. Das bedeutet, ich sollte nicht mein Ganzes, auch nicht ein Großteil meines Anlagevermögens in Startups investieren, sondern es braucht ein gutes, breit gestreutes Portfolio. Und wenn ich das schon habe, wenn ich vielleicht schon ein bisschen Immobilien, ein bisschen Aktien gemacht habe und trotzdem noch das Privileg, finanziellen Spielraum zu haben, dann kann ich mir diese Asset-Klasse auch erschließen. Also man sagt so ungefähr 5-10% vielleicht des angelegten Vermögens in dieser Asset-Klasse. Das ist ein ganz guter Richtwert. Dann ist es so, dass man nicht nur in ein Startup investieren kann. Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, dass mit diesem Innovationsgrad auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit verbunden ist, dass es funktionieren kann, aber auch nicht. Das bedeutet, ich muss mir ein Portfolio aufbauen können. Ich muss also wenigstens die Luft haben, in zehn Startups zu investieren, damit ich mein Risiko über diese 10 Startups auch so ein bisschen gleich verteilt habe. Und da ist es natürlich ehrlicherweise so, dass das dann schon den Kreis der Personen, die überhaupt die finanziellen Möglichkeiten haben, zu investieren, einschränkt. Das muss man ganz deutlich so sagen. Trotzdem gibt es immer noch sehr viel mehr davon in Deutschland als diejenigen, die das momentan nutzen. Und es gibt auch Möglichkeiten über zum Beispiel sogenannte Club-Deals von Business Angels, auch mit kleineren Summen einzusteigen. Also dass man sich eben zusammentut und gemeinsam dann ein Investment tätigt, also ein sogenanntes Ticket dann signed. Wie findet das Ganze statt oder wie läuft der Prozess ab? Typischerweise muss man sich ja erstmal kennenlernen. Die besten Deals kommen über ein warmes Intro zustande. Das bedeutet, ich habe eine Gruppe von Investorinnen und Investoren, die kenne ich gut. Die haben von einem Startup erfahren, haben die Unterlagen bekommen, also das Pitch-Deck zur Verfügung bekommen. Ich finde es spannend und überlege mir, das könnte auch was für meine Bekannten sein und teile diesen Deal in meinem vertrauenswürdigen Netzwerk. Das hat den Vorteil, dass wenn sowas dann zum Beispiel bei mir ankommt, weiß ich, hey, meine Freundin Karin beispielsweise, die hat mir das geschickt. Ich weiß, die ist super professionell. Wenn die drauf guckt und sagt, das ist spannend, dann weiß ich für mich, es lohnt sich schon mal ein bisschen genauer reinzuschauen. Also mit diesem Empfehlungseffekt ist ja auch schon eine gewisse Vorprüfung in Anführungsstrichen hat stattgefunden. Was natürlich nicht bedeutet, dass ich nicht meine Due Diligence ordentlich und sauber trotzdem noch machen muss. So, und deswegen sind Netzwerke so wichtig, ne, weil in diesen Netzwerken eben auch die Deals untereinander geteilt werden. Eine zweite Möglichkeit, und die ist auch sehr attraktiv, sind eben Pitch Nights, also wo ich dann als Startup die Möglichkeit habe, von einem größeren Kreis von interessierten Investorinnen und Investoren zu pitchen. Dann typischerweise ist an so einem Abend bei uns zum Beispiel irgendwas zwischen 5 und 7 Startups, die sich hier vorstellen. Wenn wir das digital machen, dann gibt es im Anschluss die Gelegenheit, mit den Startups in einer Breakout-Session nochmal ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und vor allen Dingen dann danach, aber das ist eigentlich das viel Wichtigere, also die Pitch-Night ist nur das Kennenlernen, danach dann Kontakte auszutauschen und in einen intensiven Austausch miteinander zu gehen. Und das ist ein Prüfprozess, ist mir auch immer ganz wichtig, von beiden Seiten. Ne? Also die Investorin oder auch der Investor muss natürlich für sich entscheiden, glaube ich an diese Idee? Also ist das aus meiner Sicht ein Startup, das eine gewisse Größe erreichen kann? Ist ja für jeden unterschiedlich, ne, auf was man da sozusagen setzt. Aber passt das zu meiner Investitionsstrategie? Passt das zu meiner Expertise? Also habe ich das Gefühl, nicht nur Geld geben zu können, sondern auch einen Unterschied zu machen über das Wissen? Und auch ganz, ganz wichtig ist, wie finde ich die Gründerinnen und Gründer? Also wie ist dieses Team? So passt das auch zu mir? Kann ich mir gut vorstellen, mit denen zusammenzuarbeiten? Denn das wird Phasen geben, in denen man sehr intensiv auch persönlich miteinander arbeitet. Und andersrum ist es eben ganz genauso. Das Startup muss auch prüfen, wer kommt da? Teilen diese Menschen die gleiche Vision? Weil ich habe eben am Ende des Tages mit Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, ne, mit denen ich die Strategie, die Vision meines Unternehmens umsetze. Und glaube ich, dass wir da am gleichen Strang ziehen, finden wir uns gegenseitig sympathisch, bringen die Menschen Expertise mit rein, ist umgekehrt eben genauso ein Prüfprozess. Und genau, dann irgendwann, wenn man das für sich beantwortet hat, dann kommt der ganze vertragliche Kram. Das wäre jetzt erstens zu detailliert und zweitens zu langweilig, um darauf einzugehen. Und wer es genau wissen will, der kann das ja auch fragen bei Couch Ventures.
Absolut, wir werden das auch in den Shownotes definitiv nochmal verlinken. Was sind denn so die Highlights gewesen aus der Zeit? Du hast aber auch gesagt, man kann auch sehr, sehr viel aus, ich nenne es mal die Lowlights, nehmen. Dementsprechend, lass uns mal so ein bisschen gucken, was hat dich selber inspiriert, wenn ich dir sagen würde, was waren deine zwei Top-Themen, die sozusagen im Netzwerk passiert sind? Das kann ja alles Mögliche sein. Was würdest du sagen?
Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, dass du auf einer Veranstaltung warst und dich da ganz wohl gefühlt hast. Und ich glaube, also ich könnte jetzt sehr, sehr viele tolle Momente nennen in den letzten, ja mittlerweile auch 3,5 Jahren. Aber tatsächlich unsere Jahresveranstaltung, wir nennen diese Konferenz Courage, ist immer ein absolutes Highlight, weil dort dann alle zusammenkommen und die Stimmung ist einfach so großartig. Also Gründerinnen, Investorinnen begegnen sich auf Augenhöhe. Wir haben, und darüber freuen wir uns explizit, immer mehr auch Teilnehmer auf der Konferenz, also Männer, die dazukommen, die Lust haben, sich mit diesem Thema diverse Gründungsteams zu beschäftigen, die Interesse an den hochkarätigen Hightech-Startups haben, die wir da haben. Letztes Jahr hatten wir auf der Courage sogar das Vergnügen, den Bundeswirtschaftsminister Dr. Robert Habeck begrüßen zu dürfen, der eine Keynote gehalten hat. Und diese Veranstaltungen zeigen uns einfach, dass wir auf dem richtigen Weg sind und wie wichtig das ist, was wir da machen. Und das würde ich sagen, das ist vielleicht jetzt so im letzten Jahr das Highlight gewesen, auf jeden Fall die Jahreskonferenz.
Mhm. Da war ich auch, es war immer ein Quartier der Zukunft, genau. In Berlin und ich habe da ein wunderschönes Gruppenfoto, wo man tatsächlich sagen kann, such den Sven und such den einen der männlichen Teilnehmer, da war ich kurz dabei. Aber das kann ich absolut nachvollziehen. Auf der anderen Seite bei dem Thema Investition, gibt es das Ticket, den Deal, wo ihr wirklich sagt, da wart ihr groß dabei, wo man sagt, da seid ihr auch wirklich stolz drauf als Netzwerk, dass ihr das hinbekommen habt. Kann man das auch sagen? Oder gibt es da was rauszustellen?
Wichtig ist ja nochmal, wir investieren nicht als Netzwerk, ne, sondern wir bringen diese zwei Seiten zusammen. Und die Beteiligung selbst ist etwas, was die Gründerinnen mit den Investoren bilateral ausmachen. Ne? Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Unsere Aufgabe ist es, diese zwei Seiten zusammenzubringen, aber wir investieren nicht. Deswegen wissen wir zwar von vielen, aber auch nicht von allen Investments, die über Encourage Ventures zustande gekommen sind. Und das ist auch in Ordnung so, denn das ist ja auch gerade für viele Investoren tatsächlich auch immer noch eine sehr private Sache. Was wir zum Beispiel sagen können, ist, dass das Startup, über das wir vorhin schon mal gesprochen haben, aus dem die Idee überhaupt heraus entstanden ist, nämlich Tandemploy, das Startup von der Anna Kaiser, der erste erfolgreiche Exit unseres Netzwerks ist. Darüber haben wir im letzten Jahr berichtet und das ist auch eine tolle Botschaft jetzt erstmal nach dann im letzten Jahr weniger als 3 Jahren. Ansonsten, ich weiß nicht, also es ist einfach so vielfältig, auch von den Technologiebereichen der Gründerinnen, in die wir dort investiert haben, von Food über internationale Logistik. Wir haben KI-Startups dabei, wir haben Quantencomputing-Startup dabei gehabt und investiert. Also es ist einfach so breit, dass es mir schwerfallen würde, jetzt so das ein oder andere Investment rauszugreifen und zu sagen, das sei irgendwie erfolgreicher als das andere. Insgesamt einfach können wir sagen, dass wir in jeder Pitch Night, die wir veranstalten, mindestens einen und oft mehr als einen Deal verzeichnen können. Und das ist eine sehr gute Quote.
Absolut. Das ist ja auch total bewundernswert, weil gerade, du hast es selber gesagt, ihr seid ja eine Art Matching-Plattform, wo das eine sozusagen das andere trifft. Also ich habe mal auch nochmal geguckt, die Landschaft ist ja nicht so groß. Es gibt mehrere, sage ich es mal zum Beispiel auch, Gruppen, Circle oder sonstiges, wo auch sich nur Frauen in Führungsaufgaben oder sonstiges irgendwie auseinandersetzen. Aber jetzt als Matching-Plattform für Investitionen habe ich nicht so viele gesehen. Seid ihr so ein bisschen ein Unikat in Deutschland oder gibt es sozusagen auf diese Art und Weise mehrere sozusagen mit eurer Vision dahinter, auch gerade der, ja, sich untereinander nochmal ein bisschen mehr zu stärken, ist ja schon nochmal ein bisschen anders als andere Arten der Netzwerkveranstaltung und auch Netzwerkgruppen.
Also von allem, was wir wissen, sind wir momentan das größte Netzwerk mit diesem Fokus. Unter anderem auch deswegen, weil wir eben beide Seiten auch begleiten, nicht nur die Investorinnenseite, sondern auch die Gründerinnenseite. Und das sind dann, wie gesagt, 900 plus ungefähr 600. Das ist schon auch ein Wachstum gewesen, was uns auch in den letzten Jahren herausgefordert hat. Ne, du hast ja vorhin gesagt, man soll auch, oder ich habe es auch gesagt, auch mal über diese Seite sprechen. Wir sind auch sehr schnell und sehr dynamisch gewachsen. Das war für uns eine tolle Bestätigung, wie wichtig das ist, was wir gemacht haben, aber auch nicht immer leicht im Ehrenamt. Ne? Trotzdem am Ende des Tages einfach für uns ein Riesenerfolg. Aber wir sind nicht die Einzigen. Also es gibt andere Netzwerke, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Also unsere Einstellung dazu, und deswegen sprechen wir auch mittlerweile von einem Ökosystem, ist, es gibt so viel zu tun. Und am meisten erreichen wir, wenn wir das gemeinsam machen. Beispielsweise gibt es die Evangelista. Es ist auch ein ganz tolles Netzwerk von sehr erfahrenen Female Business Angeln. Die, wie gesagt, konzentrieren sich vor allen Dingen auf diese Seite Business Angels, ein leicht anderes Profil als wir. Aber es gibt viele Evangelistas, die auch bei Encourage Ventures engagiert sind und umgekehrt. Also das, was da ist, das ist alles begrüßenswert und gemeinsam versuchen wir da die Community und die Startup-Szene zu verändern. Genau.
Lass uns nochmal so einen Blick nach vorne werfen. Das eine, was mich natürlich interessiert, wo wollt ihr als Netzwerk hin? Das würde mich mal nochmal so ein bisschen interessieren. Also wenn wir so ein bisschen wirklich nach vorne blicken, auch gerade mit dem, ich sag mal, sehr schnellen Wachstum, das ihr bis heute auch gemacht habt. Was ist so ein bisschen deine Vision, wenn du nochmal so 5, 6 Jahre nach vorne schaust? Was ist das Ziel, was du gerne erreichen möchtest damit?
Nein, wir wollen die Nadel bewegen. Ne? Ich habe es ja gesagt, 20% Gründerinnen, 13,7% Angel-Investorinnen. Und da wünschen wir uns schon, dass durch unsere Arbeit sich das bis zum Ende dieses Jahrzehnts signifikant verändert oder verbessert hat. Ich für mich, ne, da kann ich jetzt nicht für das gesamte Netzwerk sprechen, aber ich für mich würde sagen, ich wünsche mir eine gleichberechtigte Vertretung von Gründerinnen und Gründern, also 50-50. Und ich wünsche mir auch, dass mindestens 30% der Angel-InvestorInnen in Deutschland 2030 weiblich sind.
Warum glaubst du, dass definitiv heterogene Teams die besseren sind? Also ich habe das in unterschiedlichen Kontexten gerade mal nur ein bisschen herausfordernd. Das ist, ich glaube, im Durchschnitt ja, im speziellen Fall ist es immer, ne, wo sind nur weibliche Gründer oder wo sind nur männliche Gründer beispielsweise vielleicht sogar besser. Aber warum glaubst du, dass heterogene Teams am Ende des Tages die besseren Möglichkeiten haben, sozusagen das Geschäftsmodell ganzheitlich nach vorne zu bringen?
Also unter der Grundannahme, die muss natürlich gelten, dass die Qualifikation ansonsten gleich ist, ne? Also ceteris paribus sozusagen, gleiches Humankapital, gleiche Qualifikation im Gründungsteam ist. Vielfalt und Geschlecht ist ja auch nur eine Dimension von Vielfalt, ist auch nochmal wichtig, das an der Stelle zu sagen. Einfach ein Instrument, um die Problemlösungsfähigkeiten des Teams zu erhöhen. Also wenn ich unterschiedliche berufliche Erfahrungen gemacht habe, unterschiedliche private Erfahrungen gemacht habe, mit verschiedenen fachlichen Expertisen auf ein Problem schaue, dann fallen mir mehr Lösungswege ein. Und diese Lösungswege, wenn die sich dann zusammenführen, verhandeln, dann sind es bessere, als wenn Menschen, die das Gleiche studiert haben, im gleichen Alter sind, vielleicht auch noch an der gleichen Hochschule im gleichen sozialen Umfeld gewesen sind, auf dieses Problem schauen, weil dann ist es oft irgendwie eine eindimensionalere Problemlösung. Ne? Also es geht hier wirklich sozusagen um die Intelligenz des Teams, die umso höher ist, desto vielfältiger sie ist. Und wie gesagt, Vielfalt auf unterschiedlichen Dimensionen gesehen. Wir jetzt in unserem Fall konzentrieren uns auf das Thema momentan Geschlechtervielfalt, einfach um irgendwo anzufangen. Aber das ist nicht die einzige wichtige Komponente hier. Unter der Rahmenbedingung eben, dass ansonsten die Expertisen gleich sind, gibt es mittlerweile mehr als genug Studien, die das nachweisen, ne? Dass diese höhere Problemlösungsfähigkeit da ist, wenn Vielfalt im Team vorhanden ist. Das misst sich dann an dem Innovationsoutput dieser Teams, das misst sich an der Überlebensrate von Gründungsteams, das misst sich an der Performance, also auch an der Wachstumsentwicklung der Unternehmen. Ich habe das Vergnügen, mit vielen Exist-geförderten Startups zusammenzuarbeiten. Also es sind Ausgründungen aus der Wissenschaft, und zwar auch nicht nur von meiner Hochschule, sondern von vielen anderen Hochschulen auch. Die entstehen meistens aus einem Fach heraus. Deswegen haben wir da am Anfang oft eine hohe Homogenität in den Teams. Das sind dann drei Menschen, die zusammen, keine Ahnung, irgendwie einen ingenieurswissenschaftlichen Studiengang irgendwie studiert haben. Und in der Beratung sagen mehr und mehr dieser Teams zu mir, Heike, wir wünschen uns eine Mitgründerin im Team. Wir wünschen uns das wirklich, weil wir glauben, das macht uns mehr Spaß, weil wir glauben, wir sind dadurch besser. Und dann ist eben nur die Frage, wie finden diese zwei Seiten jetzt zusammen? Ne? Also wie finden die Teams zusammen, wie finden die Gründerinnen zu den Teams? Wie muss man diesen Prozess vielleicht auch am Anfang noch ein bisschen begleiten und moderieren? Aber ich würde sagen, ein Erkenntnisproblem haben wir eigentlich nicht mehr. Ein Umsetzungsproblem schon noch, ja.
Ja, absolut. Das ist, ich glaube, da ist es, wenn ich dich ganz persönlich frage, wo schaust du persönlich hin? Wo geht dein sozusagen Smart Money in der Zukunft hin? Gibt es da bestimmte Technologien, gibt es bestimmte Sachen? Sind es rein immer die Gründerinnen oder die Teams selber? Wenn du nach vorne blickst, wo schaust du genauer hin gerade?
Also ein Thema, ein Sektor, was mich natürlich beruflich auch sehr umtreibt, ist das Thema Bildung. Ne? Also EdTech, dass wir da viel nachzuholen haben, wissen wir nicht erst seit PISA. Ich erlebe das auch in meiner täglichen Arbeit, wie stark sich Bildung momentan verändert und wie behäbig und träge unsere Strukturen sind. Also dass wir mit der technologischen Entwicklung, jüngst jetzt eben generative KI, nicht mithalten, in dieser Geschwindigkeit zumindest. Also ich würde sagen, dass, wie gesagt, jetzt gerade durch künstliche Intelligenz oder dass künstliche Intelligenz ganz grundsätzlich die Maßstäbe, an denen wir Bildung messen, in Frage stellt. Also dass es nicht mehr nur darum geht, müssen wir vielleicht irgendwie Inhalte verändern, pädagogische, didaktische Zugänge, sondern wirklich auch die Frage, was bedeutet denn Bildung in Zukunft noch? Und da setze ich auf Startups, dass die eben das System von außen, das etwas träge System von außen, so ein bisschen pieken, anreizen, verändern können. Und deswegen investiere ich in den Bereich. Und ich kann mir sogar auch selber vorstellen, in dem Bereich nochmal zu gründen.
Absolut. Ich meine, das ist auch total spannend. Ich habe das jetzt nicht im normalen Bildungsbereich, sondern tatsächlich in der Weiterbildung, jetzt in dem Corporate-Umfeld, wo es auch jetzt die Fragestellung war, die jetzt gerade auf meinem Tisch liegt, was und wie lernen wir im Jahr 2035, 40? Und das finde ich tatsächlich total spannend, auch gerade im Hinblick auf der Basis künstliche Intelligenz, unterschiedliche Arten von Veränderungen, die da draußen sind, wie überhaupt Weiterbildung stattfindet, auch auf welche Weise. Also, ne? Ich glaube, das ist nochmal ein Thema für sich. Deswegen ist es ein sehr, sehr spannendes Umfeld. Aber es gibt ja, wie gesagt, mehrere da draußen. Gibt es da einen Fokus? Also, habe ich es nicht rausgehört vorhin. Aber siehst du gerade, dass irgendwo gerade ein Fokus ist? KI, weil auch gerade das gehypt ist, dass da viele reingehen? Oder siehst du das eher, nee, man hat eigentlich alles dabei von Bildung, von Nahrung, von Gesundheit, von natürlich auch Tech, ist eigentlich die bunte Mischung noch komplett dabei. Wie siehst du das gerade?
Ja, also ist auf jeden Fall noch alles drin, würde ich sagen, eine bunte Mischung noch dabei. Extrem spannende Entwicklungen momentan, auch im Wissenschaftsbereich beispielsweise, sind Plattformen, die entstanden sind, mit denen man beispielsweise den Forschungsprozess unterstützen kann. Ne? Also wo ich Artikel zu einem bestimmten Thema in dieser Plattform hochlade und dann eigentlich über den Stand des Wissens hinweg meine Fragen stellen kann, wo ich die KI bitten kann, den Stand der Forschung für mich nochmal zusammenzufassen, mit der KI gemeinsam Forschungsfragen entwickeln kann. Das ist auf der einen Seite ganz toll. Das macht den Wissenschaftsprozess sehr effizient. Auf der anderen Seite birgt es das Risiko eines selbstreferenziellen Prozesses. Ne? Wissenschaft ist ja eigentlich sozusagen der Fortschritt, die Suche nach etwas Neuem, die Suche nach bestenfalls sogar der Wahrheit. Und je referenzieller, selbstreferenzieller diese Systeme sind, desto abgekapselter da an der Stelle dann auch das Wissen und das, was da Neues entstehen kann. Das heißt, allein das mit auch zu begleiten und zu gucken, wo setzen wir die KI nützlich, sinnvoll für Effizienzgewinne ein? Und wo müssen wir aber auch rote Linien ziehen, um nicht in so eine Fahrtabhängigkeit reinzulaufen? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Diskurs, den die Wissenschaft und der Bildungssektor führen muss, noch zu wenig führt.
Wenn du dir vielleicht so ein bisschen was, ich will nicht sagen, wünschen könntest, aber wenn du sagen würdest, was wäre tatsächlich erstrebenswert, wenn wir nach vorne blicken, wenn wir auf sozusagen die deutsche Risikolandschaft in Summe gucken, wie sie sich entwickelt, damit tatsächlich sowohl in Infrastruktur als auch in Startups etc. Vernünftig und intelligent investiert werden kann. Siehst du uns da auf einem guten Weg, beziehungsweise wo glaubst du, sind da noch, sag ich mal, Synergien zu heben, die sinnvoll wären?
Ja, also ich wünsche mir ganz klar, dass es uns gelingt, viel mehr privates Kapital für eben diese Zukunftsaufgaben, für Innovationen zu mobilisieren.
Wie kann das gehen, wenn ich dich frage? Ist das ein Kommunikationsthema auch, wie man darüber spricht und wie man auch das Thema adressiert?
Genau, also es ist ein Kommunikationsthema, das ist sicherlich zum Teil auch ein politisches Thema. Also da kann man auch sowohl, was Vermögenspolitik, Steuerpolitik angeht, die Rahmenbedingungen noch in vielerlei Hinsicht verbessern, damit diese Kraft noch besser freigesetzt wird. Am Ende des Tages kann die Politik aber auch nicht all unsere Probleme lösen. Das ist also auch eine Verantwortung des Kapitals selber. Und wir haben da ja vorhin auch so ein bisschen schon über Zahlen gesprochen, ne? Ich hatte gesagt, wir haben ungefähr diese 7 Milliarden Euro Venture Capital Finanzierung letztes Jahr gehabt, 0,17% des Bruttoinlandsprodukts. Stell dir mal vor, was passieren würde, wenn wir das auf 2% des Bruttoinlandsproduktes hochdrehen würden. Eine Verzehnfachung fast, was für eine Innovationskraft da drin stecken würde. Und um dir jetzt mal ein Gefühl dafür zu geben, ob das viel oder wenig ist, in Deutschland gibt es ungefähr 7,5 Billionen Euro Geldvermögen. Also da sind nicht Immobilien und sowas drin, das ist reines Geldvermögen. So, und wenn wir jetzt von der Steigerung des Risikokapitalvolumens auf 2% des BIPs ausgehen, dann wären das gemessen an diesem Geldvermögen weniger als 1%. Also es musste uns gelingen, weniger als 1% des Geldvermögens zu mobilisieren, des privaten Kapitals zu mobilisieren, um das Risikokapitalvolumen in Deutschland zu verzehnfachen und damit einen solchen Innovationsschub und eine so starke Veränderungskraft auszulösen, wie wir uns das, glaube ich, alle nicht vorstellen können. Und meiner Meinung nach muss das möglich sein. Politik kann Rahmenbedingungen schaffen, vermögenspolitisch, steuerpolitisch. Aber wir müssen das als Gesellschaft auch wollen und das Kapital selbst trägt hier eine Verantwortung.
Absolut. Also man kann jetzt natürlich auch streiten, wo liegt denn genau dieses Kapital? Es ist extrem viel Geld, aber wir kennen ja auch die Verteilungen. Das eine ist zu ermöglichen, aber es macht Sinn, also kleine Bewegungen, große Hebel. Und das ist natürlich total spannend, das auch zu sehen, zu adressieren, auch zu überlegen, wie kriegt man das tatsächlich hin in einem vernünftigen Rahmen.
Und gerade vor dem Hintergrund der Verteilung des Kapitals, die wir kennen, ne, der Großteil dieses Geldes liegt ja eben nicht in der Mittelschicht, sondern der Großteil des Geldes liegt ja tatsächlich in Unternehmen oder auch in der Hand von Privatpersonen, die Möglichkeit hätten, auch eine Risikostreuung mit dem Geld vorzunehmen.
Ich habe dich vorhin unterbrochen. War noch ein anderer Punkt beim Thema, was du dir wünschst, außer das, was wir jetzt gerade besprochen haben?
Ich glaube, das sind meine drei großen Wünsche. Also mehr Gründerinnen und Investorinnen ist Wunsch 1. Bessere Bildung durch Innovationen im System und insgesamt mehr Risikokapital als Katalysator für die Innovationskraft in Deutschland. Wenn die drei Wünsche erfüllt sind, dann bin ich glücklich.
Dann kommen wir zu meinem persönlichen Wunsch, dass ich richtig getippt habe bei deinen drei Anekdoten bei Two Truths and One Lie. Deswegen, du hattest mit der zufälligen Professur, mit dem Bitcoin-Kauf und dem Verlust gesprochen. Und was war das dritte nochmal?
Ich 2 Jahre auf einem Militärstützpunkt in den USA gelebt habe.
Genau, das war das. Was war die Lüge?
Tatsächlich war der Bitcoin. Ist das nicht wahr? Ich habe zwar Glück gehabt oder das Vergnügen gehabt, früher einzusteigen. Allerdings habe ich nie Bitcoin am Automaten gekauft und deswegen.
Du hast sie normal gehandelt im Wallet.
Genau, und deswegen gab es nicht das Risiko, dass ich das Zettelchen verliere. Ja.
Ihr seht es nicht, aber die Luftballons fliegen sozusagen runter. Mal wieder ein Treffer. Heike, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um über das Thema zu sprechen. Und ich glaube, es ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, um auch den Schwung reinzubekommen in den unterschiedlichen Bereichen, die wir brauchen in der Wirtschaft, aber auch letztendlich auch für die Gesellschaft. Dementsprechend ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich hoffe, dass deine drei Wünsche wahr werden.
Vielen Dank an dich, Sven, dass du das Thema hier mit aufgenommen hast und es hat viel Spaß gemacht. Danke.
Bis ganz bald und wie gesagt, für alle Zuhörer, wir werden in den Shownotes nochmal was zu Encourage Ventures, aber auch vielleicht nochmal die ein, zwei Links zum aktuellen Wagnis- und Risikokapitalmarkt in Deutschland anhängen. Da gibt es mehrere spannende Studien zu. Schaut mal rein, es lohnt sich und bis ganz bald.
Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, gemeinsam mit dir die Zukunft zu gestalten. Und gestaltet wird dieser Podcast in Kooperation mit PwC Deutschland und TechBoost, dem Startup-Programm der Deutschen Telekom.